Thank you. Ja, wir grüßen Sie alle ganz herzlich zur Bibelstunde und freuen uns, dass Sie wieder gekommen sind, mit uns auf Gottes Wort zu hören. Heute ist der Sonntag Oculi, das heißt Augen. Und dahinter steht der Gebetsruf oder das Gebet: Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Seit einigen Wochen hängt bei mir an meiner Wand ein kleiner Zettel. Den habe ich jetzt vergrößert. Und da steht in Englisch drauf: Fix your eyes on Jesus. Hefte deinen Blick, deine Augen auf Jesus. Das passt doch zu diesem Sonntag. Und in Psalm 34 lesen wir: Welche auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Also die, die ihre Augen stets auf den Herrn richten, die sollen nicht zu Schanden werden. Sie sehen auf den, der ihre ganze Hoffnung ist. Und das wollen wir auch in dieser Bibelstunde machen. Auf Jesus sehen, unsere Hoffnung. Nicht auf uns selbst oder auf andere unsere Hoffnung setzen, sondern auf ihn allein. Und deswegen singen wir jetzt ein erstes Lied: Herr, du gibst uns Hoffnung.
Thank you.
Der Wochenpsalm ist auch der Psalm 34, aus dem wir schon einen Vers gehört haben. Und wir beten miteinander einige Verse aus diesem Psalm. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Frevler wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Was für wunderbare Zusagen und auch Erfahrungen. Getröstet, bewahrt, getragen, Vergebung erhalten. All das dürfen wir immer wieder neu durch Jesus erfahren und erleben. Nur durch Jesus. Und so singen wir jetzt noch ein Lied, nur durch Christus in mir.
Thank you. grüße Sie auch ganz herzlich, freue mich, dass Sie da sind. Und jetzt lassen Sie uns miteinander beten. Herr, und es ist so ein Geschenk, was wir in dir haben. Die Hoffnung, die Freude, das Leben. Danke, dass wir das alles nicht aus uns heraus produzieren müssen, sondern dass es in dir zu finden ist. Und so danken wir dir auch jetzt, dass wir zusammenkommen dürfen, um uns zu stärken durch dein Wort, durch die Gemeinschaft miteinander. Danke, dass du mitten unter uns bist und dass du jedem von uns das geben willst, was er braucht für seinen Alltag und für die kommende Woche. Segne du uns miteinander. Amen. Mich bewegen schon einige Zeit die Verse 3 bis 9 aus dem ersten Kapitel des ersten Petrusbriefes. Und zwar vor allem sind es zwei Worte, die mich angesprochen haben, und zwar die Worte Hoffnung und Freude. Beides haben wir ja alles so nötig. In unserer, ja, möchte ich schon sagen, äußerlich oft hoffnungslosen und freudelosen Zeit. Ohne Freude niemand leben mag. So singen wir es in einem der Lieder von Margret Birkenfeld. Und es ist mit der Hoffnung im Grund das Gleiche. Ohne Hoffnung können wir auch nicht leben. Jemand hat mal gesagt, das ist die größte Kunst auf Erden. Mit hoffnungsfrohem Herzen älter werden. Und dann ist in diesen Versen ja sogar noch von einer unaussprechlichen Freude die Rede. Also von einer Freude, die fast nicht in Worte zu fassen ist. Und von einer lebendigen Hoffnung. Hoffnung ist der tragende Grund, die tragende Kraft im Leben. Und sie gehört ganz entscheidend zu unserem menschlichen Dasein. Ohne Hoffnung fällt uns im Grund die Zukunftsperspektive in unserem Leben. Und unser Leben hat jetzt und hier ohne Hoffnung keinen Sinn. Hoffnung verwandelt unsere Tage und sie verwandelt auch unser Leben. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, so lesen wir es im Römerbrief in Kapitel 5. Herr, du gibst uns Hoffnung, so haben wir auch gerade in unserem ersten Lied gesungen. Abraham, er hat geglaubt auf Hoffnung hin, wo es nichts zu hoffen gab, dass er ein Vater vieler Völker werden sollte. Und zwar auch dann, wenn ihm Gott den lang ersehnten Sohn wieder nehmen würde. Und ich musste denken, was für ein Glaubensmut und für einen Glaubensschritt Abrahams verbirgt sich hinter diesem Vers. Zu hoffen, wo es menschlich betrachtet im Grund nichts zu hoffen gibt und zu hoffen gab, und noch daran festzuhalten, was Gott verheißen hat, das kann er auch tun. Ich denke, auch diese Verse aus Kapitel 4 im Römerbrief sind uns bekannt. Wie oft erleben auch wir Situationen, die dunkel aussehen und hoffnungslos. Und jetzt richtet unser Textabschnitt, den ich Ihnen gleich lesen werde, unseren Blick auf eine Hoffnung und auf eine Freude aus, die uns das Recht gibt, fröhlich und getrost sein zu dürfen bei allem Schweren unserer Tage. Und zwar auf eine unvergängliche Freude, eine Freude aus Gott, die in ihm wurzelt, auf eine Freude, die uns niemand nehmen kann. Ich lese jetzt aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbehalten wird für euch, die ihr in Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. in welcher ihr frohlocken werdet, die ihr jetzt ein wenig, wo es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als die des vergänglichen Goldes, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Preis und Ehre zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt, an welchen ihr jetzt glaubt, ohne ihn zu sehen, und über den ihr euch freuen werdet mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, der Seelenseligkeit. Man nimmt an, dass Petrus seinen Brief gegen Ende seines Lebens aus Rom geschrieben hat, wo so um das Jahr 64 nach Christus unter Kaiser Nero den Märtyrertod erlitten hat. Es ist ungefähr um die gleiche Zeit gewesen, als auch Paulus den Märtyrertod starb. Aus diesem temperamentvollen, begeisterungsfähigen, spontan redenden und handelnden Petrus war ein wahrer Führer und Hirte seiner Gemeinde geworden. Das wird in diesem ersten Petrusbrief deutlich. Und Petrus beginnt nun seinen Brief an die in den römischen Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien lebenden Christen, die aus Jerusalem vertrieben worden waren, mit einem Lobpreis Gottes. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, oder auch gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe mich an der Stelle gleich gefragt, was wird wohl am Ende meines Lebens, unseres Lebens stehen? Auch das Lob oder eher Jammern und Klagen, weil es vielleicht schon bisher mehr die Melodie unseres Lebens war? Ein gelobt sei Gott, wie es der Petrus hatte, das wünsche ich mir von Herzen und ich wünsche es auch Ihnen. Zum Beispiel dafür, dass wir sagen können, dass er uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, aus lauter Güte, dass er uns zu sich gezogen hat in seiner Güte, dass wir ein Kind Gottes werden durften, dass er uns die ganzen Jahre über festgehalten hat und nicht fallen ließ, dass er uns auf schwierigen Wegstrecken begleitet hat, an unserer Seite war und dass wir einmal in seine ewige Herrlichkeit eingehen dürfen. Auch Paulus beginnt seinen zweiten Korintherbrief mit einem Gelobt sei Gott. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal. Gelobt sei Gott, auch in Trübsalszeiten. Petrus nennt die Adressaten seines Briefes die auserwählten Fremdlinge in der Zerstreuung. So lesen wir es in Vers 1. Sie lebten als Fremdlinge mitten unter der dortigen Bevölkerung und waren doch nicht Teil von ihnen. Ihr Heimatrecht war im Himmel. Und er stellt ihnen, die vielleicht äußerlich nicht viel Grund zur Freude hatten in ihrer Lage, Gründe zur Freude und zur Hoffnung vor Augen. Und den ersten Hoffnungsgrund und Freudengrund, den könnten wir jetzt nennen. Gott hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Unsere Wiedergeburt, sie steht in Zusammenhang mit zwei Tatsachen. Und die erste Tatsache, das ist die große Barmherzigkeit Gottes. Seine erbarmende Liebe, die in Jesus für uns erfahrbar wurde. und die dem, der umkehrt und Buße tut, neues göttliches Leben schenkt. Das Einzige also, was uns zu tun bleibt, ist, dass wir uns umwenden und ausstrecken nach diesem Gott und Vater. Und wer an Jesus glaubt und ihm vertraut, für den gilt, er ist eine neue Kreatur geworden. So dürfen wir es in 2. Korinther 5, Vers 17 lesen, ein durch den Geist Gottes geborener neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, es ist etwas Neues geworden in unserem Leben. Und dieser neue Mensch, der wird vollendet in der Auferstehung. Und dann ist zum Freuen und Danken, dass wir dieses gewaltige Geschenk der Wiedergeburt aus lauter Barmherzigkeit empfangen. Nicht, weil es irgendeiner von uns verdient hätte. So lesen wir es in Titus 3, Vers 5. Petrus beschreibt nun dieses neue Leben als ein Leben mit einer lebendigen Hoffnung. Das heißt, einem Leben in der festen Gewissheit, dass wir das Erhoffte, dass wir hier und jetzt schon im Glauben leben, in der Ewigkeit empfangen werden. Das bezeugt uns nicht nur Petrus, auch Paulus schreibt in Römer 8, Vers 24, wir sind errettet, doch auf Hoffnung hin. Und der Johannes, er sagt es in 1. Johannes 3, Vers 2 so, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Es ist ein Leben in der festen Gewissheit, dass wir das Erhoffte, dass wir hier und jetzt schon im Glauben leben, in der Ewigkeit empfangen werden. Unsere Hoffnung hat einen Namen, den Namen Jesus. Und sie ist gegründet in einer Tat. Und das ist jetzt die zweite Tatsache, die mit unserer Wiedergeburt in Zusammenhang steht. Das ist die Auferstehung unseres Herrn. Der Grund der überwältigenden Hoffnung, die wir haben dürfen, beruht in der Auferstehung von Jesus. Er ist der Erste, der Erstle, der Erstling der neuen Schöpfung. Und auch wir werden einmal auferstehen in einem neuen Leib. Unser alter Leib, er ist schwach, er ist verweslich, er ist hinfällig. Je älter wir werden, desto mehr wird uns das auch bewusst. Unser neuer Leib, der wird unverweslich sein, unzerstörbar, ewigkeitsbeständig. Und wir leben ja jetzt in der Zeit auf Ostern zu. Die gleiche Kraft, die Jesus am Ostermorgen aus dem Tod hob, die wird auch uns, die wir glauben, aus dem Tod holen. Mit seiner Auferstehung hat Jesus dem Tod die Macht genommen, den Satan besiegt und uns eine Hoffnung gegeben, die über diese Erdenzeit hinausreicht. So wie es der Paulus im 2. Timotheusbrief uns schreibt, Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Wo uns diese große Hoffnung auf Jesus und die Auferstehung bestimmt, können wir gelassen und zuversichtlich in unsere Tage gehen, weil wir wissen, wem wir entgegenleben. Wir sind unterwegs zur Ewigkeit. Und es gibt uns einen langen Atem und es gibt uns auch die Geduld für die kleinen Schritte im Alltag. Grund zur Freude schon jetzt. Eigentlich müsste man da dazu uns jetzt das ganze 15. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief noch lesen. Das wollen wir jetzt nicht tun, aber vielleicht wird der eine oder andere zu Hause noch daran erinnert und liest sich's gern dazu noch durch. Ein zweiter Freudengrund oder Hoffnungsgrund, den Petrus hier nennt, das ist das unvergängliche, unbefleckte und unverwelkliche Erbe. Und dieses Erbe wird im Himmel für uns aufbewahrt. Gott selber ist es, der es hütet, bewahrt und pflegt für uns. Er wacht darüber. Und da hat jemand dazu gesagt, wie kostbar muss ein Gut sein, welches im Himmel aufbewahrt wird, wo es nicht verderben und auch nichts Unreines eindringen kann. Ich denke, manche unter uns haben schon geerbt, größere oder kleinere Dinge, oder haben ein Testament gemacht, wo sie vererben wollen. Was wir auf Erden erben, vergeht alles. Wir können nichts mitnehmen. Wir müssen einmal alles zurücklassen. Das Erbe, das uns Jesus erworben hat, das ist ganz anderer Art. Das ist unvergänglich. Und da steht im Griechischen ein Wort dafür, das man auch mit nicht zerschmelzend übersetzen könnte. Nicht zerschmelzend. Also Gottes Erbe vergeht nicht. Kein Rost, keine Entwertung, überhaupt nichts können dieses Erbe auffressen. Und das Nächste, was uns diese Verse sagen, es ist auch unbefleckt. Auf dieses Erbe fällt kein Schatten durch menschlichen Betrug, auch nicht durch Neid oder Erbstreitigkeiten. Es wurde auch nicht unrechtmäßig auf Kosten anderer erworben, sondern Jesus als der sündlose Gottes Sohn hat es im Gehorsam gegen den Vater erworben und er gibt uns Anteil daran. Und dieses Erbe ist unverwelklich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, hat Jesus einmal seinen Jüngern gesagt. Und ich gehe hin, euch dort eine Stätte zu bereiten. Dort beim Vater ist schon alles für euch bereit. Petrus zieht ganz bewusst den Blick seiner Briefempfänger weg von den Bedrängnissen, in denen sie standen, hin auf den verherrlichten Herrn und auf das Ziel, auf das sie zugehen. Sie durften wissen, und wir dürfen es genauso wissen, dass wir dort von ihm erwartet sind. Unser Heimatrecht im Haus des Vaters steht fest. Und da wollen wir einfach jetzt auch in ein Lied dazu einstimmen, ihn loben und danken, ihm danken mit dem Lied: Wir haben eine Hoffnung, deren Kraft die Welt nicht kennt.
Thank you.
kommen zum dritten Freudengrund. Bis dahin, haben wir vorhin gelesen, bis zu diesem Zeitpunkt werden wir aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt. Also nicht nur das Erbe wird von Gott behütet, gepflegt, bewahrt, bewacht, auch die Erben. Auch die Erben werden von Gott bewahrt, bewahrt zur Seligkeit, bewahrt durch Gottes Macht. Weiß jemand, wie das griechische Wort für Macht heißt? Dynamis. Dynamis. Und Dynamis beschreibt die alles überlegene Stärke Gottes. Um diese Bewahrung bittet auch Jesus den Vater in seinem hohepriesterlichen Gebet, dass er die Seinen bewahren möge vor dem Argen. Und es betet Jesus bis zum heutigen Tag für uns. Petrus, er hat um ein ganz persönliches Trostwort seines Herrn gewusst. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Auch nicht in den letzten Tagen, wo sich die Macht des Bösen am deutlichsten zeigen wird. Und ich denke, das ist auch jetzt ein Trost für uns. Gottes Macht bewahrt seine Gemeinde. Aber seine Bewahrung geschieht auch nicht zwangsweise, sondern durch Glauben an denen, die ihm ganz vertrauen. Und es wird auch nicht bedeuten, dass wir alle äußerlich bewahrt bleiben, aber innerlich, in unserem Herzen, da wird uns der Herr bewahren. In Vers 6 und 7 spricht Petrus von der Zeit, in der die Christen damals und auch wir heute leben. Es ist eine Zeit, in der wir Traurigkeit, Anfechtung, Leid und Leiden erleben. Ich lese gerade die beiden Verse uns noch einmal. Also in der letzten Zeit, in welcher ihr frohlocken werdet, die ihr jetzt ein wenig, wo es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als die des vergänglichen Goldes, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Preis und Ehre zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Das sind Zeiten und Zeitabschnitte, die uns meistens nicht gefallen. Was wollen diese Leiden in unserem Leben bewirken? Petrus sagt dazu, darin soll sich unser Glaube bewähren. Gerade in den Schwierigkeiten sollen wir zum Dennoch des Glaubens finden. Gerade diese Zeiten, wo es anders geht, als wir es erwartet oder erbeten haben, die lassen erkennen, ob wir dennoch am Glauben bleiben. Jemand hat mal gesagt, ein Glaube, der nicht durch Prüfungen hindurchgegangen ist, ist ein kleiner Glaube. Warum? Weil ihm die Bewährung durch die Prüfungen fehlt. Und was uns trösten darf, solche Glaubensproben, solche Prüfungen treffen uns nicht willkürlich oder zufällig. Vielleicht würde man manchmal sehr gern drauf verzichten, ich zumindest. Aber letztlich wollen sie uns nicht kaputt machen, sondern wie der Petrus es in Kapitel 5, Vers 10 seines ersten Briefes schreibt, sie wollen uns zubereiten, festigen, stärken und gründen. Hernach aber wird es mal deutlich werden, dass das Annehmen lernen, das Ja-Sagen zu Gottes Wegen mit uns in vielen Lektionen oft eingeübt, nicht umsonst war, sondern eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit in uns wirken konnte. So heißt es in Hebräer 12, Vers 11. Hernach aber wird es deutlich werden, dass all das nicht umsonst war. Und auch das dürfen wir glauben, was der Paulus im 1. Korintherbrief in Kapitel 10, Vers 13 schreibt. Eine Stelle, die wir übrigens auch heute Morgen in Zeit mit Gott schon gelesen haben. Gott ist treu. Der wird euch nicht über euer Vermögen versucht werden lassen, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Die Echtheit unseres Glaubens soll dadurch geprüft und erprobt werden. Und was der Echtheit unseres Glaubens noch im Wege steht, soll dadurch aufgedeckt werden. Unser Glaube soll kostbarer erfunden werden als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Und herauskommen soll echter Glaube, der Gott über alle Dinge liebt. Er soll uns Lob und Herrlichkeit und Ehre bringen bei der Wiederkunft unseres Herrn. Was Glaube ist, da könnte man jetzt mancherlei dazu sagen, aber er ist vor allem auch ein Durchhalten, ein Ausharren, bis Gott handelt und eingreift. Das war auch ein ganz wichtiges Anliegen des Schreibers des Hebräerbriefs für seine Hebräerchristen, dass sie es lernten, durchzuhalten, dass sie es lernten, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Ich lese gerade noch einmal zwei Stellen aus dem Hebräerbrief dazu, und zwar aus Kapitel 10, den Vers 35 und 36. So werft nun eure Freimütigkeit nicht weg, welche eine große Belohnung hat, denn Ausdauer tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens die Verheißung erlangt. Und schon im dritten Kapitel schreibt er, denn wir sind Christi Genossen geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende festbehalten. Einen solchen Glauben lebten uns viele Frauen und Männer in der Bibel vor. Wenn wir an den Noah denken und sein Ausharren in der Arche 150 Tage lang. Oder an Abraham, als er seinen Sohn auf den Altar legte. Ich weiß nicht, ob wir die Spannung auch nur annähernd nachvollziehen, nachempfinden können. Er hat ja nicht im Voraus gewusst, dass Gott rechtzeitig einen wieder schicken würde. Oder denkt nur an der Elia, der 7-mal seinen Diener losgeschickt hat, um Ausschau zu halten nach Regenwolken. Oder auch an seine Situation am Bach Krit. Würden die Raben auch heute wieder kommen und ihn versorgen? Und ich denke auch unsere Glaubensgeschwister in vielen Ländern der Erde, die leben uns in ihrer Verfolgung und Bedrängnis einen solchen Glauben heute vor. Am Ende unseres Lebens, da soll einmal ein Glaube stehen, der Gott über alle Dinge liebt und ehrt. Ein Glaube, mit dem Gott sich in unserem Leben verherrlicht. Mit ganz einfühlsamen Worten beschreibt Paulus hier die Notwendigkeit solcher Prüfungen oder Erprobungen. Er ist das Muss, mit dem Gott unser Bestes will, unser geistliches Wachstum im Auge hat. Das Muss der fürsorgenden Liebe des Vaters zum Besten seiner Kinder. Und dazu müssen wir im Laufe unseres Lebens manche Erziehungsschulen durchlaufen. Und jeder wieder seine eigene, seine besondere. In seiner Liebe hat Gott die Zeitdauer der Prüfungen für uns bemessen und begrenzt. Sie dauern eine kleine Zeit. Und da habe ich mich auch nochmal daran erinnert, was Pfarrer Dr. Hartmut Schmid an unserem Freundestreffen am 6. Januar in Böblingen sagte: Oft dauern die schwierigen Phasen in der Geschichte länger, als wir es gerne hätten. Auch in unserer aktuellen Situation ist es so. Und die Aussage gilt ja bis zum heutigen Tag noch in gleicher Weise. Gott hat offensichtlich mehr Zeit und Geduld als wir. Soweit Pfarrer Schmid. Ja, Geduld ist Not. Durchhalten, ausharren ist angesagt. Aber schon jetzt darf die Freude, dass Gott handeln wird, uns herausheben aus Traurigkeit und Verzagtheit zum Lob Gottes, zu einem Gelobt sei Gott. Gelobt sei Gott auch in unserer gegenwärtigen Situation. Gelobt sei Gott in den Prüfungen und Erprobungen, die wir heute durchzustehen haben. Jetzt ist oftmals, denke ich, noch ein Lob unter Tränen. Dann aber. In Vers 8 und 9 nennt uns Petrus noch einen weiteren Grund zum Freuen und zur Hoffnung. Wir dürfen uns freuen, weil Gott vollendet. Auch die beiden Verse würde ich Ihnen noch gerne wieder lesen. Bei der Offenbarung Jesu Christi, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt, an welchen ihr jetzt glaubt, ohne ihn zu sehen, und über den ihr euch freuen werdet mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, der Seelenseligkeit. Christen, die auf Jesus hoffen und warten, warten und hoffen nicht vergeblich. Unaussprechliche und herrliche Freude wird sein, wenn wir einmal am Ziel bei Jesus angekommen sind und ihn sehen werden, wie er ist. Dann sind wir endlich und für immer zu Hause. Einen kleinen Vorgeschmack von Freude dürfen wir jetzt schon erleben. In der Freude über unsere Errettung, in der Freude, dass Jesus uns bewahren und durchzubringen vermag, dass er über unseren Prüfungen wacht und ihre Zeit bemisst, und auch schließlich in der Freude auf ihn. Aber welche Freude wird es erst einmal sein, wenn wir vom Glauben zum Schauen kommen dürfen? Unser Jubel wird unbeschreiblich sein. Noch leben wir ja in der Vorfreude. Aber wir haben Jesu verlässliche Zusage: Ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Ein Bruder des Lebenszentrums Adelshofen schrieb vor einigen Jahren einmal kurz vor seinem Tod an einige seiner Freunde: Ich habe in all den Jahren gelernt, sagt er, dass ich Jesus vertrauen kann, und das tue ich auch jetzt. Er hat zugesagt, dass er meine Sünden vergeben und mir eine ewige Heimat bereitet hat und mich auferwecken wird. Ich vertraue ihm, der mir diese Verheißung gegeben hat, dass er sie einlöst, dafür ist er verantwortlich. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Noch leben wir nicht im Schauen, und doch haben wir Jesus lieb, auch ohne ihn zu sehen. Und vielleicht geht es Ihnen wie mir, dass Sie auch manchmal denken, ich möchte Jesus eigentlich noch viel mehr lieb haben, als ich es im Augenblick tue. So wie es in einem Lied heißt: Mehr lieben möchte ich dich, mehr lieben heilend dich, mehr lieben dich, mehr lieben dich. Und ich habe mir noch nachträglich dazu geschrieben, und ich möchte ihm auch noch viel mehr vertrauen, als ich es im Augenblick schon tue. Ja, was kann unsere Liebe zu Jesus denn neu entzünden? Was war es bei der großen Sünderin? Von ihr lesen wir in Lukas 7. Diese Frau kam in das Haus Simons, eines Pharisäers, wo auch Jesus zu Gast war. Sie brachte ihm eine alabasterne Flasche voll Salbe, trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Dann trocknete sie mit ihren Haaren seine Füße, küsste sie und salbte sie mit dieser kostbaren Salbe, die sie mitgebracht hatte. Und Jesus sagt von ihr: Ihre große Schuld ist ihr vergeben, sonst hätte sie mir nicht so viel Liebe erzeigen können. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Was kann unsere Liebe zu Jesus neu entzünden? Was war es beim Petrus? Er hat ja Jesus dreimal verleugnet. Er hat dreimal geleugnet, dass er ihn kennt. Und hat sogar noch mit einem Schwur bekräftigt. Er hat gewaltig versagt. Und diesen Petrus, der so heftig sein Verbundensein mit Jesus abgestritten hatte, streckt dieser nach seiner Auferstehung in Johannes 21 erneut seine Hand entgegen und fragt ihn nach seiner Liebe. Früher hat sich der Petrus oft mit den anderen Jüngern verglichen. Und hat sich auch über sie erhoben. Jetzt kann er ganz schlicht sagen: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus war überwältigt davon, dass Jesus ihn nicht verwarf, sondern ihm trotz seines Versagens seine Herde, seine Lämmer anvertraut hat. Er hat ganz praktisch erlebt, was es bedeutet, wenn Jesus sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und was war es bei Maria von Bethanien? Auch sie hat Jesus ihre Liebe gezeigt, indem sie das Kostbarste, was sie hatte, über Jesus ausschüttete, ihr Nardenöl. Jesus war ihr alles wert. Wo war wohl ihre Liebe zu Jesus entstanden? Was denken Sie? Wo war ihre Liebe zu Jesus geworden? Ja, beim Hören auf sein Wort zu seinen Füßen. Maria setzte sich zu seinen Füßen und hörte Jesus zu. Möge unsere Liebe zu Jesus sich auch immer wieder neu entzünden. Neu entzündet werden durch die Vergebung, die wir nach allem Versagen, nach allem Schuldigwerden von ihm empfangen dürfen. Auch durch sein Reden zu uns und durch das Staunen und die Dankbarkeit darüber, dass wir trotz allem, wie wir sind, von ihm gebraucht werden. Der eine oder andere von uns an seinem Platz mit größeren oder kleineren Aufgaben. Aber es ist ein Wunder und ein Geschenk, dass er uns, so wie wir sind, gebrauchen will. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr, du gibst uns Hoffnung, so haben wir vorhin gesungen. Und du gibst uns nicht nur Hoffnung, sondern du bist unsere Hoffnung. Daran wollen wir festhalten, auch in der kommenden Woche. Bei allem, was uns begegnen wird und auch über alles hinweg, was uns vielleicht auch niederziehen und traurig machen will. Danke, dass du für uns betest, dass unser Glaube nicht aufhört, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen. Danke für all die Gründe der Freude und der Hoffnung, die du uns heute in diesem Textabschnitt vor Augen gestellt hast. erinnere uns immer wieder daran, dass unser Leben auf ein herrliches Ziel zugehen darf und wir einmal vom Glauben zum Schauen kommen dürfen. Und Herr, es ist uns so vieles in diesen Tagen auf dem Herzen, auch wenn wir an die große Not in dieser Welt denken, an die Flüchtlinge, an das Kriegsgeschehen. Wir können dich nur immer wieder anrufen, Herr, erbarme dich unser. Und danke, Herr, dass du jetzt auch mit uns gehst in die neue Woche hinein und dass wir an deiner guten Hand gehen dürfen. Amen. Ja, noch ein Lied darf sein zum Schluss. Herr, füll mich neu mit deiner Freude, mit deinem Geist und ja. Einladung auch wieder zur Bibelstunde am kommenden Sonntag mit Schwester Erika Schnitzer. Ich freue mich auch, dass du heute in unserer Mitte bist. Schön. Und wer im März Geburtstag hatte oder noch hat, sind ja noch ein paar Tage, der darf sich nachher auch am Ausgang einen kleinen Gruß zum Geburtstag mitnehmen. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen mit einem Wort von Paulus aus dem Römerbrief eine gute Woche zu wünschen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmet in Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Eine ganz gesegnete Woche und vielen Dank für die musikalische Unterstützung.